Normalerweise gehe ich immer recht schwungvoll hoch und freue mich, hier mit euch das Wort Gottes so auszuteilen. Ich fühle mich wirklich sehr wohl mit euch, mit der Gemeinde. Dann gibt es aber so Tage wie heute, da hat man so ein bisschen gefühlt einen Klotz am Bein, schwere Beine, weil zum einen wir in unserer Johannesserie jetzt an dieser großen Frage anknüpfen müssen, das bringt uns der Text heute, die große Frage, die der Ebbe uns schon so gut eingeleitet hat, ja, der liebende Gott, aber viel Leid und Schmerz, vielschichtig in dieser Welt. Das ist schon ein Thema an sich, wo man nicht einfach so halbherzig drüber reden sollte. Und dann gibt es auch noch Situationen, dass man dann in der Predigtvorbereitung steckt, wie jetzt gerade diese Woche passiert. Und während ich am Schreibtisch sitze in der Predigtvorbereitung, dann auch mich noch ja, die Botschaft erreicht, dass Geschwister hier aus der Gemeinde im ganz, ganz engsten Familienkreis auch eine ganz schlimme Botschaft diese Woche bekommen haben. Und dann erwischt man sich bei dem Gedanken, oh, soll ich jetzt dieses Thema heute nehmen? Dann war ich aber wieder ganz dankbar, dass ich ja so meine Prinzipien habe und gesagt habe, wir wollen diese Predigtserien auch deswegen nehmen, in einer Serie durch Bücher in der Bibel geben, weil dann nicht ich es bin, der sich irgendein Thema überlegt, sondern weil es dann ganz klar aus dem Wort kommt. Das ist heute das Thema und manchmal passt es einem vielleicht auch besser, als man sich selber wünschen würde. Ich denke, das ist auch eine ganz gute Einleitung, um uns ein bisschen bewusst zu machen, dass das Thema jetzt nicht auf einer theoretischen, philosophischen Ebene stattfindet, sondern dass jeder von uns da auch eine Geschichte zu erzählen hat und auch so eine eigene Frage zu formulieren hat. Und ja, vielleicht kann es auch helfen, wenn man mit Arbeitskollegen oder mit Freunden ins Gespräch kommt. Und schlauer als das wird es jetzt, glaube ich, heute nicht, weil es dieser Ratschlag, den ich euch dann geben kann, zu sagen, manchmal ist es das Schlauste und Beste, wenn so eine Frage aufkommt, auch als Christ einfach zu sagen, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und ich verstehe deinen Schmerz. Und vielleicht hat man dann, so Gott will, dann auch die Gelegenheit zu sagen, ich weiß es nicht, aber darf ich dir erzählen, warum ich, obwohl ich es nicht weiß, warum ich trotzdem an Jesus festhalten will. Unsere Reise durch das Johannesevangelium führt uns also heute an diese wichtige, schwierige, harte, sehr persönliche und gefährliche Frage. Diese Frage eben, warum leiden wir, warum passiert uns Schlimmes? Woher der Schmerz dieser Welt? Wenn wir doch von so einem wohlwollenden Gott ausgehen, ja? Gerade, glaube ich, als Christen ist auf den ersten Blick diese Frage noch schwieriger als für andere Menschen. Weil wir doch sagen, Gott ist ein Gott der Liebe. Und warum dann? Wie passt das dann zusammen? Die Frage ist vielschichtig, theologisch, philosophisch, aber vor allem eben auch persönlich. Und ich werde auch in einer halben Stunde nicht alle Aspekte davon aufgreifen können und dieser Frage irgendwie komplett gerecht werden. Und wenn du hier drin sitzt oder es zuhörst und sagst, das hat mir jetzt heute nicht geholfen, das war jetzt nicht die Antwort auf meine Situation, dann hast du absolut recht. Dann hast du recht, dann hoffe ich und bete ich aber, dass vielleicht doch das eine oder andere dabei ist, was uns in persönlichen Fragen ein bisschen weiterhelfen kann. Weil auch das ist christliche Botschaft, dass ich, wenn ich am Schreibtisch sitze und fast davor zurückschrecke, weil plötzlich das Leid und der Schmerz einen mit so einer Wucht trifft, dass ich dann eben nicht zurückschrecken muss, sondern dass ich dann gerade als Christ sagen darf, nein, es gibt eine Hoffnung und es gibt einen Trost und Leid und Schmerz müssen nicht ewiges Schicksal bleiben. Ich möchte beten. Jesus, immer wenn wir dein Wort in unsere Mitte stellen, brauchen wir deine Hilfe, dass du es uns lebendig machst, in unsere Herzen schreibst. Heute möchte ich nochmal ganz besonders auch darum bitten, bei dieser großen Frage, mit der wir dich anklagen, anschreien, die wir zu dir bringen, wir bitten dich auf einer ganz, ganz geistlichen, ganz ja, gottgewollten Ebene, auf einer ganz persönlichen Ebene, dass du uns Trost und auch Wegweisung und da, wo es möglich ist, auch Antworten gibst. Amen. Johannes 9, da landen wir bei der Geschichte, wo diese Frage aufgeworfen wird. Jesus geht vorbei, heißt es da. Geht weiter und er sieht einen Menschen, der blind war von Geburt an. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Rabbi, wer hat gesündigt, dass dieser blind geboren ist? Er oder seine Eltern? Jesus antwortete: Weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, sondern an ihm sollten die Werke Gottes offenbar werden. Ich muss die Werke wirken dessen, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er dies gesagt hatte, spie er auf die Erde und machte einen Brei mit dem Speichel und strich den Brei auf die Augen des Blinden und sprach zu ihm: Geh hin, wasche dich im Teich Siloa, das heißt übersetzt der Gesandte. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Die Nachbarn nun und die ihn zuvor als Blinden gesehen hatten, sprachen: Ist das nicht der, welcher da saß und bettelte? Etliche sagten: Er ist's, andere aber: Er sieht ihm ähnlich. Er selbst sagte: Ich bin's. Da sprachen sie zu ihm: Wie sind deine Augen geöffnet worden? Er antwortete und sprach: Ein Mensch, der Jesus heißt, machte einen Brei und bestrich meine Augen und sprach zu mir: Geh hin zum Teich Siloa und wasche dich. Als ich aber hinging und mich wusch, wurde ich sehend. Da sprachen sie zu ihm: Wo ist er? Er antwortete: Ich weiß es nicht. Ich will mich dem Thema von heute Morgen mit drei Schritten nähern. Zum einen, was mir vielleicht persönlich helfen kann, dieses Trotzdem zu finden bei allen Fragen. Trotzdem, warum bin ich trotzdem Christ? Warum lande ich trotzdem bei Jesus? Ist für mich erstens so ein Blick auf die Alternativen. Wenn ich nicht von Gott ausgehe, wenn ich nicht von dem liebenden Gott ausgehe, was habe ich denn sonst für Alternativen? Zweitens die Frage, wie geht Jesus denn damit um, auch in diesem Text hier? Und dann vielleicht so ein paar Möglichkeiten aus der Bibel, wie wir damit umgehen sollten, wie Gott sich wünscht, dass wir, Jesus-Menschen, damit umgehen. Gott und das Leid, ein Blick auf die Alternativen. Ich hatte ja gesagt, auf den ersten Blick ist die Frage für uns eigentlich schwieriger, weil wir es auch noch damit zu tun haben, irgendwie zu formulieren, warum ein liebender Gott vieles zulässt. Aber auf den zweiten Blick, so kann ich es wenigstens für mich sagen, ist die Frage überhaupt irgendwie nur bewältigbar oder auszuhalten als Christ. Menschen haben schon immer Antworten gesucht. Ja, das macht auch die Bibel deutlich. Das vermutlich älteste Buch der Bibel, nach vielen Theologen zumindest, mindestens eines der frühesten, eines der ältesten, ist tatsächlich das Buch Hiob. Und es sagt schon was. Eines der ältesten Teile der Bibel dreht sich komplett von vorne bis hinten mit dieser Frage: Warum das Leid? Warum ich? Warum so? Warum dieser Schmerz? Dieser Mann, der scheinbar komplett gottesfürchtig lebt und dann eine sogenannte wortwörtliche Hiobsbotschaft nach der anderen bekommt. Dieses Buch dreht sich vollständig um die Leidfrage. Und genau wie die Freunde bei Hiob im Laufe des Buches stellen auch Menschen, damals wie heute, ziemlich schnell so eine ganz typische Frage, wie jetzt auch hier im Text bei Jesus: Ist das Leid, das ich erfahre, eine Strafe für meine Fehler? Im Grunde ist es die Frage nach Karma, den Tun-Ergehens-Zusammenhang. Ich verhalte mich gut, also geht es mir gut, ich verhalte mich böse, dann werde ich bestraft in diesem Leben oder im nächsten. Das ist ein Blick auf eine Alternative, die viele Millionen, wahrscheinlich sogar Milliarden Menschen auf dieser Welt leben, diese Karma-Möglichkeit. Und die viele Menschen heutzutage in manchen TikTok-Videos auch sehr humorvoll und lächerlich machen. Ja, da haut sie jemanden beim Skateboarden hin und seine Freunde rufen Karma und lachen sich schlapp. Wenn man genauer hinsieht in diese Religion, in diese Philosophie des Karma, dann wird man hoffentlich sehr schnell eher ein bisschen stumm. Denn letztlich ist es komplett trostlos und absolut düster und unbarmherzig. In Kulturen, in denen Karma eine große Rolle spielt, hat Barmherzigkeit und Mitgefühl keinen großen Stellenwert. Du bist krank? Ja, selber schuld. Dann denk mal drüber nach, was du falsch gemacht hast. Du bist als armer Bettler geboren, ja, dann musst du wohl ganz, ganz schlimmes Übel in deinem letzten Leben getan haben. Ja, musst du dich jetzt eben besser anstrengen. Und passend dazu ist das Sozialwesen, das öffentliche Sozialwesen in diesen Ländern auch wirklich unterentwickelt. Aber diese Philosophie erstickt Jesus hier im Keim. Nein, weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern. Er macht diese Karma-Idee ganz schnell, schiebt er dem den Riegel vor. Nein, weder dieser, noch seine Eltern. Der theologisch Interessierte von uns wird sich jetzt denken, hoppla, was sagt Jesus da? Niemand hat gesündigt, die Eltern nicht, der Junge nicht. Haben wir jetzt neben Jesus die einzigen drei Menschen gefunden, die nie gesündigt haben? Dabei macht Paulus doch eigentlich deutlich, alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollten. Nein, natürlich nicht. Jesus ist und bleibt der einzig sündlose Mensch. Aber er zielt hier mit dieser Antwort eben auf diesen Karma-Gedanken ab, mit seiner Antwort. Nein, das ist nicht der Grund. Ihr braucht nicht einen Grund zu suchen, eine Rechtfertigung zu suchen, warum dieser Mensch leidet. Hört auf damit. Sucht nicht bei den Eltern, sucht nicht bei ihm. Dieser Idee schiebt Jesus ganz schnell den Riegel vor. Es ist eine absurde Frage, auch bei jemandem, der blind geboren wurde. Wann hätte der denn sündigen sollen? Gott sei Dank, sagt Jesus, nein. Das ist die eine Möglichkeit, die eine Alternative, Karma. Andere Alternativen, andere Religionen sagen, naja, du leidest, das ist eben Gottes Wille. Hinterfrage es nicht, akzeptiere es einfach. So ist es eben, Gottes Wille. Nicht drüber nachdenken, nicht fragen und vor allem nicht Gott dafür anklagen. Aber auch so ist es bei Jesus nicht, Gott sei Dank. Und was ist mit der scheinbar modernsten und größten Alternative? Du kannst ja auch einfach sagen, das Leid dieser Welt, mein persönliches Leid, das treibt mich von Gott weg. Meine Lösung lautet, es gibt keinen Gott. Und dann hat der Atheist scheinbar erstmal ein Problem weniger. Er muss nämlich nicht fragen, wie ein Gott der Gott der Liebe sein kann. Denn wenn es keinen Gott gibt, stellt sich diese Frage nicht. Dann gehört aber Leiden eben einfach so zum Leben dazu. Oder noch schlimmer. Wenn ich das Ganze ohne Gott denke, dann ist das Leid, das Schmerz, der Tod sogar ein wichtiger Teil des Systems und irgendwie vielleicht sogar hilfreich und gut. Leben und Sterben, Evolution, der Lauf der Dinge. Wenn man Gott also aus der Gleichung entfernt, dann hat man es erstmal scheinbar einfacher. Und tatsächlich ist die Leitfrage die eine Frage, die ja von Glaubenskritikern oft sehr schnell aufgeworfen wird. Und auf der persönlichen Ebene ist es tatsächlich auch immer noch eine Frage, die Menschen ganz oft vom Glauben abhält oder vielleicht sogar wegtreibt. Und es war schon immer so. Georg Büchner hat in einem seiner Stücke, der deutsche Dramatiker, in einem seiner Stücke diesen sehr wahren, harten, fundamentalen Satz geprägt. Einer seiner Protagonisten sagt es in diesem Stück, warum leiden wir? Diese Frage ist der Fels des Atheismus. Der Fels des Atheismus, weil das scheinbar so unerschütterlich dasteht. So hat es auch C.S. Lewis erlebt, der Literaturwissenschaftler, den ich immer sehr gerne lese, sehr schätze für seine christliche Apologetik, den ich wahrscheinlich auch viel zu oft zitiere, deswegen zitiere ich ihn heute nicht. Aber der hat in seiner Biografie auch diesen Weg erklärt. Völlig verständlich. Er war noch Kind, als seine Mutter an Krebs stirbt. Ein Kind verliert seine Mutter an Krebs. Und was hat er gemacht? Er wurde natürlich wütend auf Gott. So wütend, dass er die nächsten Jahre seines Lebens, seine ganze Jugend hindurch, als wütender Atheist lebte. Vollkommen verständlich. Wir erleben Krankheit, Tod, Schmerz, wir erleben soziales Leid, wir erleben die Kriege, Hunger, Naturkatastrophen, natürliches Leid, persönliches Leid, psychisches Leid. Leid ist schmerzhaft und vielschichtig. Aber es gibt noch ein anderes Leiden, das der Philosoph Leibniz hinzugefügt hat. Er sagt, es gibt auch das sogenannte metaphysische Übel oder das metaphysische Leiden. Er sagt, dass der Mensch auch und vor allem darunter leidet, dass er die Leitfrage nicht beantworten kann so einfach, dass er nicht Gottes Perspektive auf das Leid hat, dass er selber nicht göttliche Gedanken denken kann. Kurzum, wir leiden an der Trennung von Gott. Das hat auch auf dieser Ebene der Leibniz, der Philosoph, wunderbar erkannt, dass die Grundleiden unserer Welt darin gründen, dass wir von Gottes Liebe getrennt sind. Also auf den ersten Blick ein logischer Ausweg. Es macht vielleicht erstmal leichter, Gott aus der Gleichung zu entfernen. Ich glaube aber, dass es auch stimmt, auf den zweiten Blick, was der Oxforder Mathematiker John Lennox dazu sagt. Er sagt, wenn man Gott aus der Gleichung herausnimmt, dann wird man das Problem von Leid und Schmerz nicht los. Es bleibt unangetastet. Aber wenn man Gott herausnimmt, entfernt man auch etwas anderes, nämlich jede Art von letzter Hoffnung. Letztlich hilft es mir praktisch nichts zu sagen, es gibt keinen Gott, Gott kann mir gestohlen bleiben. Dann habe ich immer noch mich mit Leid und Schmerz auseinanderzusetzen. Aber dann fehlt mir auch jede Art letzter Hoffnung. Und diese sogenannten Wege, diese Alternativen, die ich gerade so angerissen habe, die, glaube ich, die machen einen auf dem schlimmsten Wege zum Zyniker. Naja, so ist es eben. Das Leben ist hart und irgendwann stirbt man gewöhnlich dran. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz gefährlicher Lebensstil, so zum Zyniker zu werden. Und Gott sei Dank ist das auch nicht ein Ausweg, den Jesus uns aufzeigt. Das ist nicht der Weg Jesu. Jesus nimmt es immer ernst, wenn wir leiden, wenn wir klagen, wenn wir schreien. Der Gott der Bibel wischt diese Frage niemals einfach so weg. Siehe das Buch Hiob, siehe die vielen grundehrlichen Frage- und Klagepsalmen in der Bibel, die nach Gott schreien, ja, die Gott sogar anklagen. Auch das ist bei unserem Gott erlaubt. Du darfst Gott selbst anklagen und anschreien. Und selbst das, diesen Adressaten für mein Leid, für meine Warum-Frage, habe ich ja als Atheist nicht. Ich kann niemanden anklagen, ich kann zu niemanden schreien. Wenn ich vor der Dunkelheit stehe, in den Abgrund schaue und schreie, warum, warum ich, warum so, ja, zu wem schreie ich dort eigentlich? Diese Frage ergibt auch erst Sinn, wenn ich sage, da ist ein Gott, der letztlich auch dafür mitverantwortlich ist, den ich anklagen kann. Und das Bemerkenswerte ist, dass Gott das aushält. Dass Gott genau diese Klage aushält und diesen Schmerz und das nicht verurteilt. Und darum lohnt sich dieser Blick. Wie geht Jesus mit dieser Leitfrage um? Ich habe schon erwähnt, erstens überhaupt, er nimmt es ernst. Viele treibt persönliches Leid weg von Gott. Aber ich glaube, wie gesagt, es ist am Ende erst überhaupt auszuhalten, wenn ich Gott habe, wenn ich Jesus habe. Und darum bin ich gerade, wenn ich mit Leid umgehen muss, überzeugter Christ, auch wenn ich keine schnellen, guten Antworten habe. Weil ich einen Gott kennen darf, der meinen Schmerz sieht, ihn so ernst nimmt, dass er ihn sogar miterlebt und mitträgt. Und so hat Gott dem Fels des Atheismus den Fels von Golgatha entgegengesetzt. Da hängt Gottes Sohn, der am Leid der Welt, an meinem Schmerz, auch an meinen Fehlern, auch an dem Leid, das ich verursacht habe, aber auch an meinem Schmerz, den ich erleben muss, der an diesem Leid der Welt zugrunde geht. Und er erlebt nicht nur körperliches Leid, den nahen Tod, soziale Verachtung, er erlebt alle Dimensionen des Leides, inklusive dieses metaphysischen Übels von Leibniz. Denn da hängt Gottes Sohn selbst und schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wie geht Jesus mit dem Leid der Welt um? Er geht mitten rein, setzt sich ihm aus und liefert sich ihm aus. Diese Antwort auf die Frage nach dem Warum finde ich in keiner anderen Philosophie, in keiner anderen Religion dieser Welt. Ein Gott, der sich selbst dem Leiden und Sterben aussetzt. Es ist für mich nach wie vor der eine Punkt, der mich bei allen Fragezeichen immer wieder zu Jesus treibt. Der Gott der Bibel steht nicht am Rand und ruft halbherzige Motivations- und Trostsprüche zu. Ja, Junge, es wird schon wieder. Nein. Dieser Gott, der kann schweigen, auch wenn das uns manchmal richtig wütend macht. Aber dieser Gott kann mitten reinkommen. Dieser Gott kann sterben am Leid der Welt. Und es ist kein Gott, der sagt, ist doch alles nicht so schlimm. Sondern der sagt, doch, es ist wirklich so schlimm. Dein Schmerz ist wirklich so schlimm, dass mein Sohn selbst dafür gestorben ist. Und das ist das, was uns auf geheimnisvolle Weise dann erlöst aus dem Leiden. Kreuz und Auferstehung Jesu, wir haben es gerade so wunderbar gesungen, sind unsere Garantie, dass das Schlechte, was uns passiert, niemals unser Schicksal bleiben wird, sondern dass es mal früher und leider oft auch erst später, aber dass es vorbei sein wird. Jesus nimmt das Leid der Welt und deinen Schmerz so persönlich wie niemand sonst auf der ganzen Welt. Das sehen wir übrigens auch daran, dass wir nirgendwo in der Bibel, und das nervt uns vielleicht manchmal, aber ich glaube, das ist auch gut so, dass wir niemals in der Bibel irgendwo eine banale Erklärung dafür finden. Wenn jemand schreit, warum, 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 wirst du in der ganzen Bibel nirgendwo eine banale Antwort darauf finden. Ich glaube, dass es gut so ist, weil in der Begründung, in einer Antwort auf dein Leiden immer ein Stück weit auch Rechtfertigung drinsteckt. Und wenn ich eine Erklärung oder eine Rechtfertigung für etwas habe, dann führt es ganz schnell so dazu, dass es irgendwie auch okay ist. Ah, dann hat es eine Rechtfertigung, dann ist es okay, dann hat es eine Begründung. Ich glaube, wenn ein Freund von mir nach einem schlimmen Verkehrsunfall im Krankenhaus liegt und mir die Warum-Frage entgegenschreit, als ich die Krankenhaustür zu seinem Zimmer öffne, warum, warum ich, warum so, und ich dann mit irgendeiner Begründung komme und sage, ja, die Straße war glatt und du warst zu schnell unterwegs und der Gegenverkehr zu stark, dann ist es eine Begründung, ja. Aber es ist absolut brutal und unbarmherzig. Weil das nicht die Antwort ist, die er in diesem Moment wollte. Im Grunde wollen wir keine Antwort, sondern wir wollen, dass jemand da ist, der diese Frage aushält. Der mit uns geht, der bei uns ist. Und der uns ernsthaften Trost und ernsthafte Hoffnung geben kann. So wissen wir, dass Leid und Schmerz dieser Welt letztlich natürlich auf die Trennung von der Liebe Gottes zurückzuführen ist. Aber genau darauf lautet Gottes Antwort eben, dass er uns mit dieser Liebe nachläuft, auch in den Schmerz hinein. Unser Leid ist Folge der Sünde im Allgemeinen, ja, aber wie uns der Text heute gesagt hat, er ist niemals Folge der persönlichen Sünde und der persönlichen Fehler. Der Blick von Jesus ist nicht auf unsere Sünden gerichtet, das zeigt uns dieser Text hier in Johannes 9, sondern er ist immer auf Zukunft gerichtet, auf Hoffnung, auf Heilung, auf Ewigkeit. Und so heißt es in dem Text also, an ihm sollen die Werke Gottes offenbar werden. Und es wird geschehen. Aber bis dahin nimmt Jesus die Schwere und Wucht von Leid und Schmerz ernst. Und das heißt für dich, du darfst fragen und ehrlich fragen und schreien und klagen und sogar Gott anklagen. Gott verurteilt diesen Schmerz nicht. Und wie geht Jesus hier um mit dem Leid dieses Mannes? Er tut es, was er sagt. Er verwandelt das Leid in Herrlichkeit. Er tut sein sechstes Wunderzeichen, das Johannes für uns ausgewählt und aufgeschrieben hat. Und das auf eine höchst seltsame Art und Weise. Er spricht nicht einfach nur ein Gebet, was er auch schon getan hat. Er spricht nicht einfach Heilung in die Ferne, wie er es auch schon getan hat. Er legt nicht einfach die Hände auf. Nee, in diesem Fall spuckt er auf die Erde und schmiert diesen Brei auf die Augen des Mannes. Ich hoffe, ihr habt euch schon mal über diese Stelle gewundert. Und man kann viel sich darüber wundern, man kann vielleicht auch, wenn man so möchte, eine Parallele zum Schöpfungsakt sehen. Staub von der Erde wird mit Gottes Wirken zu Leben. Jesus gibt einen schöpferischen Akt, etwas von sich in den Staub der Erde, wie damals der Hauch Gottes dem Staub der Materie Leben eingehaucht hat. Das macht ein bisschen Sinn, weil der Junge nicht Heilung braucht, weil seine Augen nie ganz waren, sondern sie waren von Geburt an blind. Er brauchte also eine komplette neue Schöpfung. Von Grund auf funktionierendes Licht. Ein Schöpfungswunder sozusagen, das Jesus hier praktiziert und er sagt, ich und der Schöpfer, ja, ich und der Schöpfer, wir sind eins. Und er erfüllt damit das, was er vorher angekündigt hat. Die Werke Gottes werden an ihm sichtbar. Jesus vollbringt das Werk Gottes. Und auf eine seltsame Art und Weise. Und kaum ein zweimal heilt Jesus auf die gleiche Weise. Kaum ein zweimal begegnet Jesus einem Menschen auf die gleiche Weise. Und ich glaube, dass wir deswegen auch keine einfache Antwort finden, wie Gott mit deinem Leid, mit deinem Schmerz für dich deinen Weg mit dir geht, sondern das ist deine Geschichte. Und wenn du mit Gott diesen Weg gehst, wirst du für dich darin Antworten finden und du wirst für dich erleben dürfen, dass Gott bei dir ist, aber so, wie es für dich richtig ist und nicht, wie es für jemand anderen richtig war. Gott geht ganz individuell mit dir einen persönlichen Weg. Warte darauf, harre darauf, er ist da. Und er verwandelt Leid früher oder später in Herrlichkeit. Und dann kann Paulus darüber schwärmen in Römer 8 und sagen, ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Und wenn wir diesen Satz mal ernst nehmen, was kann das heißen? Wie unfassbar sprachlos und kaputt wir oft im Leid und Schmerz dieser Welt sind. Und all diese Schwere wird irgendwann in Gottes neuer Welt nicht mal ins Gewicht fallen. Was muss das für ein Leben sein? Was muss das für eine Herrlichkeit sein, die auf uns wartet? Ich bin froh, dass ich als Christ mit dieser Hoffnung durch dieses Leben gehen darf. Jesus verwandelt das Leid dieses Mannes in Herrlichkeit. Die Auferstehung von Jesus hat auch sein eigenes Leiden am Kreuz in Herrlichkeit verwandelt. Das Evangelium ist eine Geschichte von Verwandlung. Und da liegt auch das Versprechen drin, dass dein Schmerz und dein Leid durch Jesus in Herrlichkeit verwandelt werden wird. Johannes wählt diese und andere Wundergeschichten aus, um uns zu zeigen, so wird das sein in Gottes neuer Wirklichkeit. So wird das sein. Freu dich darauf, erwarte das und halte dich an dieser Hoffnung, an diesem Trost jetzt schon fest. Halte diesen Jesus in deinem Leben ganz, ganz fest. Gerade im Leid, gerade in deinen Schmerzenszeiten, gerade in deinen Fragezeichenzeiten. Früher oder später, nicht alles hier und jetzt, aber jedes Leiden wird geheilt und verwandelt werden. Und das soll uns eine Perspektive geben, vielleicht auch auf die Frage, wie wir mit dem Leid umgehen sollen. Kein Anspruch auf Vollständigkeit, ein paar Ideen auch aus diesem Text heraus. Erstens, hoffe auf Herrlichkeit. Hoffe und harre auf Herrlichkeit, dass unser Leiden wirklich verwandelt wird. Dass es wirklich so eintreffen wird, was Jesus dir verspricht. Dass du dahin gehen darfst, wo Jesus dir vorausgegangen ist. Und wenn du die Kraft findest und wenn du das zulässt, dann kann Gott auch das Leiden, in dem du steckst, nutzen, um seine Herrlichkeit schon jetzt offenbar zu machen. Wenn wir Gott mit hineinnehmen in unsere Leidenssituation, wenn wir ehrlich damit umgehen, dann können auch andere an uns sehen, wie wir mit Leid umgehen und welche Perspektive auf das Leben und vor allem auf das Leben danach wir haben. Spannendes Beispiel dazu ist für mich immer Nick Vujicic. Ich denke, die meisten haben ein Bild davon. Der Mann, der ohne Arme und Beine geboren wurde, der aber umherzieht in aller Welt und von Gott und seiner Hoffnung redet. Und in seiner Biografie finde ich eine Sache ganz einfach wunderbar. Er hofft auf Herrlichkeit. Und wie lebte diese Hoffnung? Ganz Ganz krass, ganz konkret. Nicht nur, dass er davon redet, sondern auch, dass er immer, wenn er irgendwo unterwegs ist, ein paar Turnschuhe dabei hat. Das hat mich damals, als ich das gelesen habe, irgendwie voll getroffen. Und das ist mir hängen geblieben. So möchte ich eigentlich leben. Ich, der ich viel privilegierter bin. Dieser Nick hat immer ein paar Turnschuhe dabei, weil er sagt, Gott kann. Vielleicht macht es Gott in diesem Leben nicht, aber er könnte es. Und vielleicht schenkt er mir in diesem Leben noch neue Füße, neue Beine. Und dann bin ich bereit. Er lebt Hoffnung und er freut sich darauf, entweder in dieser Welt oder in Gottes neuer Welt, einmal vielleicht mit Jesus selbst, um die Wette zu laufen. Und so eine Perspektive ist nichts, was wir Menschen einfach vorschreiben können. Aber wir können füreinander beten und wir können Gott um die Kraft bitten, so eine Perspektive in dem Moment auch von ihm geschenkt zu bekommen. Und mein zweiter Punkt ist der, wir sollen mit Hoffnung trauern. Paulus schreibt in 1. Thessalonicher 4, trauert nicht wie jene, die keine Hoffnung haben. Das heißt erstens, ja, wir trauern. Wir trauern. Wir wischen nicht das Leiden, nur weil wir Christen sind, irgendwie mit frommen Sprüchen weg. Nein, wir trauern und wir klagen und wir schreien, weil es immer noch böse und schlimm ist. Aber wir sollen anders trauern. Wir sollen nicht wie jene trauern, die keine Hoffnung haben. Als Christen dürfen wir anders trauern und Menschen, die trauern, mit Hoffnung und Trost begegnen. Und drittens, meine Bitte an dich, klage ehrlich, leide ehrlich mit. Versuche es nicht mit frommen Worten, sondern lass uns füreinander da sein. Wer das Buch Hiob einmal aufmerksam liest, es sind ja einige Kapitelchen, da ist es ganz spannend, dass als Hiob im Leid in der Asche sitzt und klagt und schreit, dann kommen seine Freunde dazu. Und das Spannende ist, die machen erstmal alles richtig. Sie sitzen neben ihm in der Asche und schweigen. Sie schweigen. Keine frommen Sprüche, kein Gerede, keine Antwortversuche. Sie schweigen. Bis sie es, glaube ich, irgendwann nicht mehr aushalten und dann irgendwelche frommen Erklärungen versuchen hier zu bringen und zu sagen, ja, vielleicht ist das und das passiert und vielleicht hast du doch irgendwo Sünde. Und das verurteilt Gott später. Aber am Anfang machen sie alles richtig. Sie sind da. Sie leisten ihm Gesellschaft, sie sind an seiner Seite. Also auch das für unseren Umgang damit. Klagt ehrlich, leidet aber ehrlich mit anderen mit. Seid füreinander da. Redet auch hier in der Gemeinde ehrlich, wenn es euch schlecht geht. Wir müssen als Christen keine Angst vor Schwäche haben. Keine Angst vor Krankheit und keine Angst vor dem Tod haben. Ich bitte euch, prägt ein Klima, wo jeder über Trauer und Schmerz ganz offen reden kann. Und wo jeder dann auch Beistand, Gebet und Hilfe erfährt. Ich wünsche mir, dass diese Gemeinde ein Ort ist, wo jeder ehrlich mit seinem Leid umgegangen weiß. Somit soll persönliches Leiden auch niemals ein Tabuthema sein. Gerade wir sollten dem, so wie Jesus selbst, einen großen, ehrlichen, aufrichtigen Raum geben. Und mein letzter Hinweis darauf, wie wir mit dem Leiden umgehen sollen, laut Bibel: Erwarte, dass Gott dir begegnet, so wie Nick Vujicic. Erwarte, dass Gott dir ganz persönlich begegnet. Die Antwort auf die Frage, wo ist Gott in meinem Leiden, die steht in der Bibel. Da gibt es eine Antwort. Die steht nämlich im Psalm 23. Wo ist Gott, wenn ich leide? Die Antwort lautet, denn du bist bei mir. Wir wissen nicht, was genau die Antwort auf so vieles Leiden in unserem Leben ist. Aber dank dem Leben, dem Sterben und dem Auferstehen Jesu wissen wir eines ganz sicher: Der Grund für das Leiden ist nicht der, dass Gott uns nicht liebt. Wir wissen nicht, aus welchem Grund Gott Leid zulässt. Aber durch das Kreuz Jesu wissen wir, was der Grund nicht ist: Dass wir Gott egal wären. Denn du bist bei mir. Dank Jesus weißt du, dein Schmerz bedeutet nicht, dass Gott dich nicht liebt. Also erwarte, dass Gott dir gerade im Leiden begegnet, als guter Vater. als liebender Gott, als Tröster, als Hoffnungsschenker, als Licht dieser Welt. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Darum möchte ich so als Schlussgebet für diese Predigt, glaube ich, einfach Psalm 23 einmal gemeinsam mit uns beten. Und dann antworten wir auf das Gehörte einfach noch mit dem nächsten Lied. Ich bete Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen.